Walzer in A-Moll, Opus 34 Nummer 2 von Frédéric Chopin, die Zugabe von Emmanuel X bei diesem Konzert, das an dieser Stelle in eine kurze Pause gegangen ist. Und auch wir machen eine etwa 20-minütige Pause von der Matinée. Weiter geht es jetzt mit Katharina Mehnhofer.
Intermezzo. Künstlerinnen und Künstler im Gespräch.
Diese Woche am Mittwoch haben die Festspiele Reichenau begonnen. Gestern gab es das traditionelle Eröffnungsfest im Kurpark und die ersten drei Premieren sind auch schon gelaufen. Die Fledermaus, Krieg und Frieden am Südbahnhotel und gestern Abend die Legende vom Heiligen Trinker nach einer Novelle von Josef Roth hier im großen Saal des Theaters in Reichenau. Das Theater feiert heuer sein 100-jähriges Bestehen. Regie bei der Legende vom Heiligen Trinker führt Alexandra Liedtke. Sie ist heute meine Gesprächspartnerin im Intermezzo. Herzlich willkommen.
Guten Tag, vielen Dank.
Frau Liedtke, wir sitzen hier in diesem altehrwürdigen Theater in Reichenau, in das Sie jetzt mittlerweile schon zum dritten Mal zurückkommen. Vor 15 Jahren haben Sie hier Ihre erste Inszenierung Fräulein Else gezeigt. Und im letzten Jahr gab es den Hiob, ebenfalls ein Josef Roth, eine sehr bejubelte Produktion. Die Kritiker haben auch von einer Sternstunde für Josef Lorenz gesprochen, der den Mendelssohn gespielt hat und der auch heuer wieder die Hauptrolle spielt in ihrem Stück. Reden wir noch ein bisschen über diese Premiere im letzten Jahr, die ja zunächst einmal sich nicht wie eine Sternstunde angefühlt hat, weil es da einige Komplikationen gegeben hat und Wolfgang Hübsch ist kurzfristig ausgefallen und Sie mussten quasi auf die Bühne und alle seine 5 Rollen übernehmen. Wie erinnern Sie sich daran? Wie war das letztes Jahr hier?
Also Gott sei Dank erinnere ich mich an den Moment nur dunkel. Ich glaube, das ist dann, was bei uns allen passiert. Da schießt das Adrenalin hoch. Wir wissen, dass wir einfach unmittelbar reagieren müssen. Das ist eine Theaterregel. Also das heißt, der Lappen geht hoch. Und wir hatten einen tragischen Unfall. Während der Generalprobe ist leider der Wolfi gestürzt, sodass es ganz klar war, dass er nicht spielen kann. Und wir haben, weil wir ein sehr kompliziertes Geflecht gemacht haben, also Text, Musik, Spiel, war eigentlich wie eine Komposition, war relativ klar, dass kein Außenstehender einspringen kann. Ich hatte kurz versucht, Maria zu überreden. Wir wissen alle, dass Maria Happel eine hervorragende Einspringerin und Schauspielerin ist. Und sie hat gesagt, nein, ich bin im Abend fremd, ich würde den Rhythmus stören. Die Einzige, die das kann, bist du. Und ich sage, oh Gott, ich kann aber nicht auf die Bühne. Und das macht man. Also man tut alles, um seinen Abend zu retten. Und ich bin erst recht froh, dass das dann so angekommen ist bei dem Publikum, weil alle Kollegen, die daran beteiligt waren, eine hervorragende Arbeit gemacht haben. Und es wäre schade gewesen, wenn ich die quasi zerstört hätte durch die Präsenz. Ich habe mich versucht, sehr im Hintergrund zu halten. Und natürlich wäre es viel, viel schöner gewesen, wenn der Wolfi hätte spielen können. Wir hatten trotzdem ganz tolle Probenerlebnisse gemeinsam und ich habe ganz viel von ihm gelernt als gestandenen Kollegen. Und trotzdem haben wir halt irgendwie diese Premiere über die Bühne gebracht. Und ich muss sagen, dass alle anderen, die mit dabei waren an dem Abend, Wahnsinniges geleistet haben. Also auch Josef Lorenz hat an dem Abend, obwohl er die Hauptrolle war, selber noch eine weitere Rolle übernommen oder den Text einer weiteren Rolle, die ich da nicht gespielt habe, die sonst der Wolfi gemacht hätte. Und das sind so Momente, wenn wir am Ende wissen, als Team stemmen wir was. Und das ist vielleicht das Gefühl, das ich in Erinnerung habe. Wir haben da als Team gestanden und den Abend auf die Bühne gebracht.
Josef Lorenz spielt auch in diesem Jahr die Hauptrolle. Es gibt wieder einen Josef Roth, quasi eine Art Fortsetzung dieser Arbeit und ihrer Beschäftigung mit Josef Roth. Diese kleine, feine Novelle, die Legende vom Heiligen Trinker, 1939, posthum erschienen, die vom obdachlosen Trinker Andreas handelt, dem allerlei Wunder passieren, Menschen begegnen, beginnend mit einem geheimnisvollen Fremden, der ihm Geld gibt, das er in eine Kirche bringen soll, zur heiligen Therese von Lisieux. Jedem Wunder folgt ein Absturz und jedem Absturz folgt ein Wunder. Wie viel hat Josef Roth denn von sich selbst in diese Novelle hineingeschrieben?
Also, wenn man sich mit Josef Roth beschäftigt als Regieteam, dann weiß man, dass Josef Roth sehr viel seine eigene Biografie hineingeschrieben hat in seine Romane. Stückweise war das so bei dem Hiob, was interessant war, weil es ist ein sehr früher Roman, einer seiner ersten großen Erfolge. Und natürlich ist das bei diesem 1939 erschienenen Buch, wo er sein eigenes Testament quasi schreibt, wo er seine eigene Trunksucht, seinen Alkoholismus beschreibt, aber aus einer außenstehenden Perspektive, natürlich schreibt er über sich. Und die Trennung von der Romanfigur Andreas zu dem Autor Josef Roth ist fast nicht möglich. Wir haben am Anfang ein bisschen Sorge gehabt, ob wir eine zu nette Alkoholikergeschichte erzählen. Die Novelle liest sich manchmal so, als würde man etwas Schönes beschreiben, alkoholkrank zu sein. Und wir haben aber gemerkt, schon auf den allerersten Proben, nein, in dem Moment, wo man diese Worte, die teilweise wie ein Märchen klingen, es gibt so ganz typischen Märchensprachgebrauch wie das Wort, das alte also. Also ging er in einen neuen Tag hinein. Oder eben die Erwähnung der vielen Wunder, dass in dem Moment, wo das ein zarter Mensch, weil er zerbrechlich ist, weil er krank ist, in den Mund nimmt, in dem Moment sieht man, dass gar nichts Gutes in dieser Welt. Also wir benennen zwar immer noch das Wunder, wir von außen passieren ihm Wunder, aber die Figur, der das eigentlich passiert, die ist in unserer Inszenierung durch die Darstellung von Josef Lorenz schon noch eine ziemlich angegriffene Figur, ein ziemlich kranker Mensch, der sich umso mehr das Wunder vielleicht ersehnt und hofft. Aber das war eine ganz spannende Diskrepanz im positiven Sinne vom reinen Lesen des Romans, der Novelle, zur Umsetzung auf der Bühne. Man kann es nicht unberührt, neutral auf die Bühne bringen. Es ist durch das Verkörpern der Schicksale sind das keine bloßen Märchenschablonen.
Dieses zentrale Thema in dem Märchen, das Wunder, das ja auch schon im Hiob vorkommt, wo dann am Schluss der Sohn, den er zurücklassen musste, als gefeierter Komponist, also dem in den USA wieder begegnet. Jetzt haben Sie das so beschrieben, als würde Josef Roth auch selbst auf sein eigenes Leben irgendwie oder auf seine Trunksucht mit so einem Märchenblick ein bisschen schauen. Aber was war es denn, dass dieser Josef Roth so wunderbesessen war?
Ich glaube, dass er wunderbesessen war, war in Wirklichkeit etwas ganz Großes in ihm. Vielleicht wahrscheinlich war das die Künstlerseele in ihm, das dicht zu zerstörende Kind oder das traurige Kind. Ich kann es manchmal gar nicht anders beschreiben. Im Hiob war es mir klar, dass wir eine dunkle Geschichte vor uns haben und man möchte so gerne, dass in dieser bösen Welt, auch in einer Welt, in der Kriege beschrieben werden, doch etwas Gutes passiert. Und zwar nicht nur für eine Figur, sondern für die Menschen. Und nun, als ich dann mich mit der Legende des Heiligen Trinkers beschäftigt habe, habe ich als erstes Lisa Kerlin angerufen, die Dramaturgin. Es geht wieder nur um Wunder. Geht es eigentlich in dem ganzen Oeuvre von Roth immer nur um Wunder, um Wunder? Dann müssen wir das ja thematisieren. Dann habe ich alle anderen Stücke und Texte versucht zu lesen und gemerkt, nein, das ist ganz spannend. Um Wunder geht es im Hiob und um Wunder geht es im Trinker. Und was ist das für ein Geschenk, dass ich mich mit dem einen Werk beschäftigen will, als er noch jung war, also 9 Jahre früher, 1930 ist der Hiob erschienen, und dann am Ende dieses Lebens. Und ich glaube, das ist etwas ganz Fantastisches in ihm oder eine lebensrettende Maßnahme. Wenn es einem sehr, sehr schlecht geht und man immer noch sagt, nein, ich gebe nicht auf, ich möchte noch hoffen. Und das ist was ganz Gemeines und Trügerisches, weil ja auch, wenn wir es einen Alkoholkranken anschauen, das Hoffen etwas ist, was ganz lange mitschwingt. Ich glaube, Josef Roth, der, das wissen wir, schreibend in den Bodegas saß, während er schrieb, er konnte nur schreiben, wenn er trank, meistens in öffentlichen Räumen, um sich abzulenken, hat nichts lieber gewollt, als aufzuhören. Aber er konnte nicht und hat es nicht. Und er wusste, dass das sein letzter Roman ist, den er schreibt. Und deshalb mag ich, dieser Schlusssatz berührt mich unendlich, weil mein Vater ist sehr jung und für mich sehr unerwartet, weil ich das nicht wusste, an Alkoholismus gestorben. Ich habe das einfach nicht gesehen, ganz lange. Und zu denken, dass es aber noch mal gut ausgeht, ich glaube, das ist etwas, was sich so viele Menschen wünschen. Und wenn nicht, dann sterbe ich halt schnell. Und das ist das Spannende. Josef Roth verniedlicht nicht seine Alkoholsucht. Er ist ziemlich schonungslos in der Benennung, in dem Wissen, dass er es nicht schaffen wird und dass er sterben wird. Und trotzdem liest es sich mit einer gewissen Hoffnung.
Sogar dieser poetische Schlusssatz, von dem Sie gesprochen haben, gebe Gott uns allen, uns Trinkern, einen so schönen und leichten Tod, so in etwa. Also selbst den Tod, darin sieht er noch eine Leichtigkeit, wobei man gesehen hat, wie furchtbar dieser Weg dorthin war.
Wir haben es auf der Probe diskutiert. Was ist in dem Moment der so schöne und so leichte Tod? Ja, A, er fällt trinkend an der Theke um und stirbt. Also es gibt kein langes Leiden in einem Krankenhaus, in einer Reanimation oder dergleichen. Und zweitens stirbt er ja wahrscheinlich noch in der Ahnung, man trägt ihn zu heiligen, das müssen Sie sich mal vorstellen, man trägt ihn hinüber, so wie man den Prophet quasi zum Berg trägt, wenn er nicht von alleine geht. Und das heißt, er ahnt noch, dass er ankommt, er will noch in seine Brusttasche greifen und das Geld zurückgeben. Das heißt, man befreit ihn sogar noch von dieser Schuld, nämlich dass er im Glauben stirbt. Er hätte noch die Schuld begleichen können. Wir haben einen Brief von Stefan Zweig in der Aufführung zitiert. Und Josef Roth ist alles andere als schön und leicht gestorben. Er ist tatsächlich über mehrere Tage an ein Bett gefesselt. Man hat ihn da nicht mehr rausgelassen, weil er diesen Entzug auch tatsächlich da nicht überlebt hat. Er ist eben nicht schön und leicht gestorben.
Sie haben eine eigene Textfassung erstellt und auch wie beim Hiob bleiben Sie ganz eng am Prosatext dran, ersetzen die Dialoge durch den erzählenden Originalton quasi. Und auch dieses Mittel hat sich beim Hiob bewährt. Sie unterbrechen die Handlung mit Zitaten aus Briefen, eben auch Briefe von Stefan Zweig, wo er quasi beschworen wird, mit dem Trinken aufzuhören, sich einer Entziehungskur zu unterziehen. Was waren die Überlegungen, diese Form zu wählen?
Ja, es ist eine Fortsetzung an der Arbeit, die wir beim Hiob getan haben, an dem gleichen Autor. Auch damals war es für mich sehr spannend, mich einfach in diesen, ich musste diesen Autor verstehen lernen. Ich habe sehr, sehr viel, ich habe diesen ganzen Briefverkehr Zweig und Roth gelesen. Da steht so viel drin über die Figur, da sind so viele Schnittstellen zum Romanfigur Andreas zu Josef Roth. Das ist eigentlich der Schlüssel, diesen Andreas zu verstehen. Und so ist es eigentlich in dem Probenprozess entstanden, dass wir einige der vielen Briefe, die wir hatten, wieder hinzugenommen haben. Wir haben auch zwei Briefe dazugenommen, ohne dass ich sie gekennzeichnet hätte in der Aufführung. Die sind von Manga Bell und Irmgard Keun. Das sind zwei Geliebte von Josef Roth gewesen. Und zwei Frauenfiguren, die Julianne Pfeil spielt, da passten die einfach so wahnsinnig gut rein. Die Beschreibung von diesem Mann, der eigentlich hässlich war, aber trotzdem Anziehungskraft. Das ist, hat so viel zu tun mit der Art und Weise, wie diese Frauenfiguren mit dem Andreas im Roman umgehen, dass wir dachten, das wollen wir nicht vorenthalten. Und das ist der Versuch, dass wir das deutlich machen, dass alles, was Schriftsteller erleben, in der Literatur wiederkommt und andersrum.
Das heißt, Sie sind diesem Autor doch ein Stück näher gekommen, der ja auch, glaube ich, sehr schwer zu fassen war, auch für seine Zeitgenossen schwer zu fassen war, der viele Lügen auch über sich selbst erzählt hat, der so ein bisschen wie ein Chamäleon war, sehr eifersüchtig. Ein Stück weit haben Sie ihn begriffen?
Wahrscheinlich. Also ich kann auch nicht sagen, dass ich den Menschen Josef Roth mögen würde, glaube ich, nachdem ich mich jetzt so viel mit ihm beschäftigt habe. Aber den Autor Josef Roth, den liebe ich. Also da gibt es eben doch etwas, das, was in der Literatur ankommt, ist etwas, was mich total verführt, was ich bewundere, was ich eben sehr, sehr poetisch empfinde. Und trotzdem war nicht jede Facette des Menschen Josef Roth eine gute, ganz, ganz sicher nicht. Also nicht nur der Alkoholismus, es gibt Briefe über Frauen, es sind alles Dinge, die man spürt. Also wenn man sie kennt, dann liest man das auf einmal ein bisschen anders. Es macht aber die Literatur zum Beispiel nicht kaputt. Das ist großartig, was er schreibt. Und trotzdem ist dieser Mensch, oder gerade deshalb vielleicht, ist dieser Mensch so vielschichtig und so unterschiedlich und so extrem in seinen Gefühlen, in seinen Emotionen. Das ist einfach sehr faszinierend. Ja, ich habe mich sehr lange jetzt sehr viel mit Josef Roth beschäftigt.
Wenn man in dem Andreas den Josef Roth erkennen kann, inwiefern kann man in dem Wohltäter den Stefan Zweig erkennen?
Ich glaube, dass man das kann. Ich glaube, auch da nicht jede Facette, alles, was der Mensch Stefan Zweig oder der Literat Stefan Zweig ist, ist eins zu eins in dem Roman enthalten. Aber es gibt so Witze und Briefe, also der wohl angezogene Herr, allein, dass das so beschrieben wird, der das erste Wunder bringt, wird oft auf Stefan Zweig verwiesen, dass das tatsächlich Stefan Zweig ist. Es gibt, dass immer wieder jemand kommt und Geld gibt. Das hat tatsächlich Stefan Zweig ja getan. Also auch die Briefe, die wir zitieren, sind Stefan Zweig Briefe, in denen er genau beschreibt, ich habe ihm 1000 Francs gegeben, ich habe wieder. Und das findet im Roman statt. Also dass er dieses Geld bekommt von älteren, zweimal von dem gleichen älteren Herrn, glaube ich schon, dass es eine Parallele zu Stefan Zweig gibt. Ja, und es gibt einen tatsächlich direkten Briefverkehr. Es ist die einzige Stelle, wo wir ihn hineingenommen haben, einen sehr wütenden Stefan Zweig und einen Josef Roth, der geantwortet hat, ich brauche einen Freund, ich brauche so dringend einen Freund, ich bin verloren, seien Sie wenigstens gut zu mir. Das ist ein Brief, der klingt wie ein Dialog zwischen Stefan Zweig und Roth, aber es ist tatsächlich aus zwei auseinanderfolgenden Briefen entnommen. Für uns als Material verschmelzen da ein bisschen Dichter und Romanfigur.
Sprechen wir noch kurz über die Umsetzung auf der Bühne. Sie haben auch eine Parallele zum Hiob wieder mit der Bühnenbildnerin Johanna Lackner zusammengearbeitet. Es gibt am Anfang so eine recht schlichte Ästhetik mit so einer interessanten, schäbigen Oberfläche. Das wirkt alles so patiniert, mit Stofffetzen überzogen, sogar die Flaschen. Und dann im letzten Teil wird das irgendwie expressionistisch aufgebrochen, ein farbiges Bühnenbild eine riesige rote Hand, die da nach vorne greift, auf die Bühne greift, die den Andreas hält oder zurückhält oder auch zudeckt, je nachdem, wie man das sehen will. Welche Ideen haben denn diese optische Umsetzung geprägt?
Also das erste ist ein bisschen entstanden aus zwei Ideen. Also der Schriftsteller verdient ja auch sein Geld mit dem, was er schreibt, nämlich mit dem Papier, auf dem er schreibt. Und wir haben eigentlich nach etwas gesucht, was wirkt denn so zerbrechlich, so wie ein Papier, Gebrauch benutzt. Und wir haben einen ganz schlichten Zuschneidestoff, der heißt Molinor, gefunden, der etwas ganz raus hat. Und wir haben uns für so eine Lösung entschieden, dass wir letztendlich eine Art schäbige Bar nie verlassen. Auch Josef Roth hat die schäbige Bar nie verlassen. Er hat sich von Bar zu Bar getrunken und geschrieben. Und das ist quasi die Grundvoraussetzung. Also in irgendeine dieser Kaschemmen, wo alles eine Zerbrechlichkeit hat, wo Papier verschmilzt mit den anderen Dingen. Die Briefe, die wir lesen, sind auf dem gleichen Stoff geschrieben, auf den gleichen Stofffetzen, wie wir auch die Tische umhüllt haben. Und eigentlich war dann die Idee, wie lange möglich können wir denn die Sucht als Freund, als Partner, als etwas Verführerisches zeigen? Es gibt in einem Zustand, wo es ihm gar nicht mehr gut geht, was Sie beschrieben haben, am Ende sehr expressionistisch, nimmt die Sucht einfach Überhand an und er singt mit seiner eigenen Sucht. Da gibt es ein Solo quasi zwischen den beiden. Es ist ein Freund, den er sich wünscht, ein Partner. Es ist eine Hand, die er halten und nicht mehr loslassen möchte. Er fühlt sich so oft allein. Er hat wenig körperlichen Kontakt, auch nicht mit den Frauen, die er trifft. Das wird immer nicht ganz genau beschrieben im Roman. Es sind immer nur kurze Episoden. Aber auf einmal gibt es eine Hand an der Seite oder jemanden, der einen wärmt oder nah bei einem ist. Und genau wie Sie es beschrieben haben, es kippt irgendwann. Und irgendwann lässt sie einen nicht mehr los. Aber am Ende kann er tun und machen, was er will. Es ist da, es erschlägt einen. Also gerade in dem reduzierten Bühnenbild, das wir bewusst sehr lange sehr dunkel und karg gehalten haben, ist dieses letzte Bild nicht mehr wegzudenken. Und könnte sagen, hau ab, aber es wird nicht verschwinden, es ist da.
Ich spreche mit Alexandra Liedtke, sie ist die Regisseurin in Reichenau von Roths Die Legende vom Heiligen Trinker. Frau Liedtke, Sie sind gut beschäftigt, Sie inszenieren Opern, Sie inszenieren Theater, immer wieder in Kiel, aber jetzt vor allem am Salzburger Landestheater, wo Sie seit dieser Spielzeit die Oberspielleitung vom Musiktheater innehaben. Erst kürzlich haben Sie dort sehr erfolgreich den Eugen Onegin inszeniert. Im Herbst erfolgt Rosine.